wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier ist eine Halbzeit mit. Viel passiert und in der Hoffnung, dass wir in dieser Woche nicht von der Weltthemenlage überholt werden, werden wir nochmal über die Nationalmannschaft sprechen, über die beiden Auftritte. Ossi war ganz nah mit dabei gegen Belgien und gegen Peru und wir kommen nicht umhin, nochmal den Trainertausch, den Trainerwechsel in München zu diskutieren und der Rest ist dann der Ausblick auf das Spiel im deutschen Fußball am kommenden Samstag. Habe ich noch irgendwas vergessen?
Ich glaube nicht.
Ich auch nicht. Besser geht nicht. Tschüss. Viel Spaß.
Eine Halbzeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Servus, grüezi und hallo. Mein Name ist Heiko Ossendorf. Das ist eine Halbzeit mit der Podcast Ihres, Eures Vertrauens. Ich sage wunderschönen guten Tag auch gen Süden. Hallo Wolf.
Hallöchen.
Ich grüße dich.
Grüße dich zurück.
Wir schreiben den 30. März, Donnerstag.
Ja.
Letzte Ausgabe war genau vor einer Woche.
Ja.
Und seitdem ist einiges passiert. Ich fasse zusammen.
Das hatte man selten. 18 Uhr kam unser Podcast raus. Um 22 Uhr waren wir thematisch überholt.
Ja, leider ein bisschen bitter. Wir haben natürlich wirklich auch viele Anfragen und Wünsche von euch bekommen, ob wir nicht eine Sonderfolge machen können. Wir haben darüber diskutiert, weil wir natürlich exakt den gleichen Reflex hatten. Es war einfach schlicht zeitlich nicht möglich, müssen wir zugeben, weil ihr könnt euch vorstellen, bei uns haben natürlich auch ein bisschen die Glocken gebrannt. Und es war extrem viel zu tun, es war extrem viel los und umso mehr wollen wir da jetzt, glaube ich, in dieser Woche drüber reden, Wolf. Ich sag nur mal kurz, was ich hier stehen habe, was seitdem passiert ist. Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann entlassen und hat Thomas Tuchel eingestellt. Es gab die Verkündung, es gab das erste Training, es gab die Vorstellung. Es gab das Länderspiel der Deutschen gegen Peru. Es gab eine Nierenkolik bei Rudi Völler. Es gab das Länderspiel gegen Belgien samt einer ersten Halbzeit, wie ich sie als Nationalmannschaftsreporter noch nie erlebt habe.
Ach gut, das deckt sich mit den Erkenntnissen von Lothar Matthäus, die ich wahrnehme.
Und es gab die Transfersperre für den 1. FC Köln. Das war jetzt nur mal ganz kurz das zusammengefasst, was wir haben, bevor wir am Samstag über Bayern gegen Dortmund reden.
Ja.
Habe ich was vergessen?
Hast nichts vergessen. Wie wollen wir denn, wollen wir mit der Nationalmannschaft beginnen?
Also ich bin free and available. Also
es haben ja alle wahnsinnig draufgehauen über die erste halbe Stunde, ne?
Reden wir jetzt von Belgien, nicht mehr von
Belgien. Ja.
Weil nach Peru war ja schon Deutschland, lag sich ja schon wieder in den Armen und war.
Nee. Kein Mensch lag sich in den Armen.
Doch, es lagen ganz viele.
Ihr lag euch auf der Pressetribüne in den Armen und ich lag mir nicht in den Armen.
Na, du nicht, aber dann täuscht dein Eindruck, weil ich war ja mit der Nationalmannschaft unterwegs und da geht es dann relativ schnell.
Das ist ein Kleinod der Euphorie, wenn es sein muss. Ja. Ich wollte Folgendes sagen. Die erste Hälfte war nicht gut. Also die war sogar schlecht und es hätte in den ersten 30 Minuten, wie heißt es so schön, auch gut und gerne, ne? 4-0 stehen können oder, also 0-4 stehen können oder 0-5 stehen können. Ich hatte große Angst. Aber ich würde mich gerne man kann natürlich die erste halbe Stunde nicht ausklammern, aber ich würde mich gerne auf die zweite Hälfte kaprizieren und fand einfach, dass da eine Stimmung herrschte plötzlich, die ich so lange nicht mehr im Zusammenhang mit der Nationalmannschaft erfahren habe.
Du meinst auf dem Platz oder außerhalb des Platzes?
Sowohl als auch. Sowohl als auch. Es war eine Energie auf dem Rasen zu spüren, die sich auf die Kulisse übertragen hat. Und das, ehrlicherweise, hat mir richtig gut gefallen. Weil ich das einfach nicht kannte, dass 40.000 waren es, glaube ich, ne? Also ich sag mal 5.000 Belgier, aber dass 35.000 Zuschauer im Stadion sich haben tragen lassen von der Energie, die die deutsche Mannschaft ausgesendet hat. Und da würde ich gerne ansetzen. Wir müssen davon wegkommen zu sagen, wir schlagen große Nationen oder wir schlagen kleine Nationen oder wir schlagen mittelgroße Nationen oder wir schlagen fußballerische Großmächte. Wir haben drei fürchterliche Turniere gespielt. Da müssen alle ganz ehrlich sein mit uns. Und es gibt also keinen Grund, warum es auf Knopfdruck plötzlich wieder funktioniert, weil sich mit Jogi Löw und Hansi Flick, die beide ja nur das Beste wollen, zwei gute Trainer stets bemüht haben, dieser Nationalmannschaft neues Leben einzuhauchen, auf den Knopf zu drücken und auf einmal spielen die Sterne vom Himmel. Das funktioniert nicht, ganz offensichtlich. Deshalb müssen wir mit der Unterscheidung aufhören und müssen sagen, jeder Sieg gegen wen auch immer ist willkommen. Ja, und ist auf irgendeine Art besonders. Aber was wir vor allen Dingen brauchen, ist Energie zwischen Mannschaft und Zuschauer. Und die habe ich jetzt völlig ergebnisunabhängig in der zweiten Hälfte so deutlich gespürt wie seit Jahren nicht. Also das war wirklich ein Mitfiebern. Und das komischerweise sind dann auch die Einschaltquoten entsprechend. Ja? Die Leute gucken zu, die Leute bleiben dran, die Leute gehen mit. Davon braucht es mehr. Dass wir am Ende Spiele gewinnen müssen, ist ja klar. Aber dass wir überhaupt mal wieder so eine Energie vermittelt bekommen haben von der deutschen Fußballnationalmannschaft, fand ich besonders. So.
Okay, jetzt ich. Fangen wir mal mit der Quote an. Belgien-Quote habe ich ehrlicherweise nicht gesehen, weil ich gestern Geburtstag hatte.
Nehmen einfach gut. Nachträglich alles Gute zum Geburtstag.
Danke, mein
Lieber. In unser aller Interesse singe ich jetzt nicht.
nein, besser für alle. Die Quote war gut, sagst du, am Mittwoch. Weil die Quote am Samstag war ja Schrott, ehrlicherweise.
Gute Quote, stabile Quote, ja.
War Samstag, Primetime, Länderspiel, Deutschland.
Nicht außergewöhnlich, 6, war gut, aber jetzt nicht besonders. Ja.
Gut, dann Stimmung. Ich bin komplett bei dir. Wir haben auch schon oft, gerade so rund um die WM im Vorfeld und aber auch im Nachgang darüber gesprochen, dass mit Blick auf die EM das Wichtigste ist, was du gerade angesprochen hast.
Ja.
Nämlich, dass die Mannschaft und die Öffentlichkeit, die Fans, wie auch immer, die Medien, alle, die dazugehören, dass da wieder ein Zusammenhalt wächst und dass Deutschland wieder hinter der Nationalmannschaft steht. So.
Ja.
Und den Eindruck hatte ich, würde ich unterschreiben, in beiden Spielen auch. Also sowohl in Mainz, ausverkauft übrigens trotz 80 Euro Haupttribünenkarte, was jetzt echt kein Schnapper ist, gegen Peru. Ausverkauft Köln an einem Dienstagabend gegen Belgien. Ja, waren auch viele Belgier da, 6.000, 7.000 bestimmt, aber trotzdem war voll die Hütte. Und trotzdem war es nicht so, dass nach einer fürchterlichen, wirklich einer desaströsen, da finde ich, da gibt es auch gar nichts schön zu reden, ersten halben Stunde es auch gar keine Pfiffe gab oder Buhrufe oder die Mannschaft mit Pfiffen in die Halbzeit ist, sondern im Gegenteil, es fiel dann kurz vor der Halbzeit ja noch das 1-2 durch den Elfmeter und es gab eher einen warmen Applaus und ich bin auch bei dir, nach der Pause hat die sowohl das Publikum gespürt, dass die Mannschaft sich bemüht und Gas gibt und hat das auch honoriert entsprechend. So, das würde ich mal auch als das einzig Positive oder eins der wenig positiven Sachen dieser 10 Tage Nationalmannschaft abhaken. Alles andere war aus meiner Sicht also wieder nur zum Kopfschütteln. Also ich fange jetzt mal an mit dem, weil ich finde, also du hast gesagt, ich würde mich gerne auf die letzte Stunde kaprizieren. Das kann man ja tun, wenn man wie du jetzt über die Stimmung und den Einsatz spricht, finde ich, kann man das tun. Was man nicht tun kann, ist, wenn man Nationalspieler ist und danach sagt, naja, wir haben ja, wenn man die ersten 30 Minuten ausklammert, war das ja ein richtig gutes Spiel von uns. Weil ein Fußballspiel dauert bekanntermaßen 90 Minuten. Und du kannst es ja auch dann umdrehen, wenn du jetzt böse bist und sagst, naja, ich möchte eigentlich nur die ersten 30 Minuten bewerten. Also dann musst du sagen, dann braucht Hansi Flick, muss am gleichen Tag noch den Hut nehmen und die Elf, die auf dem Platz gestanden haben, bräuchten nochmal, die wieder für Deutschland auflaufen. Ja. Du kannst ja. Ein Fußballspiel, wir können das in der Analyse, in der Bewertung, können wir das unterteilen, von mir aus auch in Drittel oder whatever. Aber als Nationalspieler kannst du ja nicht eine Woche lang, und auch nicht als Bundestrainer übrigens, eine Woche lang erzählen, wie wichtig es jetzt erstmal ist, auf sich auf die Grundtugenden zu besinnen, nämlich Einsatz, Leidenschaft, Willen und vor allem voran, das war das Wort, was am häufigsten gefallen ist in dieser Woche von Flick über Kimmich und wie sie alle hießen, defensive Stabilität. Wir müssen die defensive Stabilität wieder hinbekommen. Wichtig ist, dass wir jetzt erstmal kompakt stehen, dass der Einsatz stimmt und dann kommt der Rest von ganz alleine. Das waren die Worte. Ich habe sie mir alle nochmal angehört und rausgesucht. Und dann spielst du eine erste halbe Stunde vor ausverkauftem Haus gegen die Nummer 4 der Welt, wo du sagst, ist ja auch ein geiles Spiel. Und es geht einzig und allein darum, defensive Stabilität, Einsatzwille. Und dann steht es nach 8-9 Minuten, war es glaube ich 0-2. Und nochmal 10 Minuten später hätte es, wie du richtig sagst, auch 0-4 stehen können. Es war übrigens der früheste Rückstand seit 1939 gegen Böhmen-Mähren. Das habe ich mir gerne nochmal, die Statistik habe ich mir gerne nochmal angeschaut. Das verstehe ich dann nicht. Und dann finde ich es wiederum, und das ist nur noch in der Nachbetrachtung, dann bin ich auch fertig mit meinem Monolog. Und dann in der Nachbetrachtung eben zu versuchen, diese 30 Minuten auszuklammern, wie geschehen bei den meisten Nationalspielern und zu sagen, ja, eben 60 Minuten waren ja gut und daran müssen wir uns jetzt hochziehen und so weiter. Von Flick wenig kritische Worte, da muss ich sagen, da habe ich den Eindruck, es geht genauso weiter wie rund um die WM.
Ja, also ich kann auch deiner Argumentation, kann ich absolut folgen, total. Ich guck lieber nach den positiven Dingen im ersten Moment. Ohne, das habe ich ja gesagt, die erste halbe Stunde in irgendeiner Form zu verklären oder zu verkennen oder komplett auszuklammern. Sondern mir ging es halt einfach nur darum, dass wir jetzt erstmal, also wir müssen ja kleine Schritte gehen. Das ist so, wie du argumentierst. Das ist ja immer noch so, als seien wir die große Fußballnation. Die sind wir definitiv nicht im Moment. Das ist eine Mannschaft, die nicht titelfähig ist. Wir sind in einer WM-Gruppe gescheitert. Da ging es um Costa Rica und es ging um Japan und natürlich auch um Spanien. Wir sind bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 einer Gruppe gescheitert. Da ging es um Südkorea und Mexiko. Schweden und es ging um Mexiko. Ja. Und wir sind bei einer Europameisterschaft mit Ach und Krach in die K.O.-Phase eingezogen und da gescheitert. Also deshalb müssen alle, glaube ich, von dem Ross runterkommen und müssen jetzt eher versuchen, die kleinen Schritte in die richtige Richtung zu sehen. Und diese letzten 60 Minuten waren es. Und diese ersten 30 Minuten waren typisch, weil sie passen in den Kontext der letzten drei großen Turniere. Du läufst halt auch Gefahr, dass du von einer großen Nation, also von einer fußballerisch großen Nation, von einer fußballerisch begabten Nation hergeschlagen wirst nach allen Regeln der Kunst. Und das war einmal Vollwaschgang mit, also Schleudern und Dusche und auch noch Wolle kalt. Also da war wirklich alles drin.
Das ist ja schon
da war wirklich alles drin.
Das stimmt. Da wurde einem schwindelig, definitiv.
Ich saß da und dachte, hui, du lieber Gott, das gibt es jetzt so 5-6 und dann sind wir ja gerade, weil gerade Trainer freigestellt werden, dann ist der nächste Reflex, soll Julian Nagelsmann Nationaltrainer werden? Ich habe schon die Schlagzeilen vor meinem inneren Auge, habe ich schon gesehen. Deshalb meine ich, so die Art und Weise, wie sich die Mannschaft versucht hat zu stabilisieren und wie sich die Mannschaft versucht hat zu wehren und wie das Publikum das anerkannt hat, das war einfach ein schöner Moment. Es geht dann wieder bei Null los und es wird, es ist keine Garantie, dass es jetzt so weitergeht, aber das ist etwas, wo man halt ansetzen kann. Und wir müssen uns auch daran gewöhnen, dass wir in Rückstand geraten gegen Mannschaften und die Dinger nicht von vorne runterspielen können. Und deshalb ist so ein 2-0 gegen Peru durchaus außergewöhnlich. Also es war eine vernünftige erste Hälfte.
Ordentlich, ja.
Ja, es war
nicht mehr,
einfach,
nicht weniger,
es war einfach vernünftig.
Ja.
Es gibt keinen Anlass zu Euphorie. Ja. Weil man muss es ja, ich glaube auch, dass wir kein Zeitfenster finden bis zur Fußballweltmeisterschaft, bis zur Europameisterschaft, wo wir sagen, jetzt ist aber hier was aufgebaut. Sondern das muss sich alles entwickeln und muss dann, also im Turnier halt weitergehen. Ja? Also diese Prozesse müssen im Turnier weitergehen. Wir werden es nicht schaffen, bis zum nächsten Jahr uns einen Titelkandidaten hinzustellen. Das können wir gar nicht sein, nach den drei Turnieren, die wir jetzt hatten.
Ja, also ich glaube, das stimmt mit Sicherheit, dass viele, vielleicht auch viele Medienschaffende noch mehr als vielleicht wirklich die breite Öffentlichkeit tatsächlich immer noch denken, wir sind der vierfache Weltmeister. Sind
richtig.
Die nimmt uns ja keiner. Die Sterne sind ja auf dem Trikot zurecht. Aber die sind halt auch schon irgendwie neun, also der letzte Stern ist 9 Jahre alt und seitdem ist halt viel passiert. So.
Richtig, richtig. Und wenn wir die letzten drei Turniere sehen, dann, wir haben ja schon mehrfach drüber geredet, wir sind ja nicht wegen der Binde in Katar ausgeschieden. So ehrlich muss man ja sein.
Das sehen auch manche anders, aber ja.
Ja, diese Erkenntnis hat sich ja mittlerweile durchgesetzt.
Ja.
Und ja, wir haben eine hohe individuelle Qualität, die haben wir aber schon seit Jahren.
Auch das ist
Und wenn richtig. Wir die nicht auf den Platz bekommen, dann kann es eben trotzdem sein, dass die Mannschaft ein Qualitätsproblem hat. Dahingehend, als dass sie das nicht konstant abrufen kann.
Was ich noch, ich sag mal, im Gesamtgebilde so ein bisschen schwierig fand. Ne? Wir haben ja letzte Woche zumindest, das hat so aktuell waren wir ja, dass wir noch schon über das Aufgebot, weil die waren ja schon unterwegs seit 3-4 Tagen, sprechen konnten und dann ja die Frage war, wie stellt er denn jetzt in den beiden Spielen auf? Welche Neulinge werden wir dann tatsächlich zu sehen bekommen und so? Das war ja was, wo zum Beispiel Didi Hamann, der ja den Rauswurf von Hansi Flick jetzt sogar gefordert hat bei euch, bei Sky draufgegangen ist und gesagt hat, wenn wir diese Leistung mit 6 Neulingen in der Startelf gehabt hätten, dann sage ich, okay, so Lernprozess und so, aber es waren ja, und das ist natürlich erstmal faktisch richtig, es waren glaube ich 8 WM-Fahrer in der Startelf und dazu 2, die normalerweise dabei gewesen wären, wenn sie nicht verletzt gewesen wären, nämlich Werner und Wirtz. Und der einzige Neuling war Marius Wolf, der dann ehrlicherweise relativ schnell auch seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat, nachdem er 3 Tage zuvor eben zum deutschen Heilsbringer erklärt wurde, was halt auch ein Problem der Deutschen ist. Ich weiß nicht, ob das in anderen Ländern auch so krass ist. Ich habe mittlerweile das Gefühl, spulen wir nochmal 3 Tage zurück, 4 Tage zu dem Spiel gegen Peru. Da hat der Wolf sein erstes Spiel gemacht, das war absolut in Ordnung, das war sogar gut. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Gosens bei der EM, weißt du, gegen Ungarn.
Genau.
Und danach hast du gedacht, so, wir brauchen die nächsten 5 Jahre nicht mehr über Außenverteidiger reden, weil wir
sind auf Jahre auf der Rechtsverteidigerposition unschlagbar.
Genau. Ja. So, und das ist halt Bullshit. Sorry. Das ist halt einfach, und das wird ja auch jeder sagen, der Wolf regelmäßig, so wie du wahrscheinlich öfter als ich in Dortmund gesehen hat, was der kann und was der nicht kann.
Dazu sage ich dir, es gibt im Moment wahrscheinlich keinen besseren deutschen Rechtsverteidiger. Den gibt es nicht.
So, vielleicht kannst also du bei Jonas Hofmann, wenn der halt das wiederum anders auslegt, so, ne?
Genau, aber ich erwarte nichts anderes, als dass die Leute, die da sind, ihr Herz auf den Platz lassen. Und wenn ich das sehe, dann bin ich ja schon erstmal zufrieden. Ich habe ja keine, nochmal, nach den 3 Turnieren habe ich keinerlei Ansprüche. 0,0. Ich erwarte nicht, und das unterscheidet mich vielleicht von vielen Medienschaffenden, die erstmal mit der Erwartungshaltung reingehen, wir schlagen Belgien 4-0, ich weiß aber um die Probleme und trotzdem gehe ich mit der Haltung rein, wir müssen Belgien 4-0 schlagen. Ja. Das kann ich nicht verstehen. Wo soll denn der Rechtsverteidiger jetzt herkommen auf einmal? Also der Wolf hat sich im letzten halben Jahr in die deutsche Elite verteidigt auf der Position. So, das ist alle Credits an Edin Terzic. Dann kommt er in die Nationalmannschaft, für den ist es was Großes. Dann kriegt er in den ersten 20 gegen Peru spielt er einen Fehlpass, gegen Belgien, weiß nicht, irgendeiner hat gesagt, zahlt Lehrgeld. Ja, das würde ich jetzt übertrieben für einen Mann in dem Alter. Aber ich meine, man lernt nie aus, deshalb warum soll man nicht Lehrgeld bezahlen? Aber da siehst du halt einfach, wie du vorher sagtest, es ist schon noch eine Grenze nach oben. Ne? Es geht schon noch mehr insgesamt. Und das weiß aber jeder. Also sollte eigentlich jeder wissen, der sich damit beschäftigt. Also geht es darum, wie beißt er sich rein in die Position? Und er beißt sich halt rein. Und er lässt es dann nicht geschehen, sondern er versucht alles, um seine Defizite in An- und Abführung zu kompensieren. Ja, ich und das, also das finde ich halt etwas, was ich gut wertschätzen kann in dem Moment. Aber das hängt auch damit zusammen, dass ich nicht die Erwartungshaltung habe, dass wir Belgien herspielen von A bis Z. Trotzdem gebe ich gerne zu, habe ich nach den ersten 10, 15 Minuten gedacht, Halleluja. Also so hatte ich es dann auch nicht erwartet.
Ist das Böhmen-Nähren?
Ist das?
Ja, ja, absolut, absolut. Aber ich sage nochmal rund um diese, man wird sich jetzt ja fragen, so was hat das jetzt gebracht? Hansi Flick hat gestern Nacht, also war ja dann sehr, sehr spät in Köln, er hat noch eine Ansprache an die Mannschaft gehalten, dann Pressekonferenz war schon um Mitternacht und sagte dann auch nochmal, dass sie sehr viele Erkenntnisse gewonnen haben. Ich glaube, ja, ich würde mal behaupten, das geht ja in beide Richtungen. Ne?
Also, ja, hundertprozentig.
Und dass sie froh waren, dass sie es so gemacht haben, mit Blick auch auf die. Und da hat er wiederum recht, was man nicht vergessen darf, wir haben auch eine U21-EM und die ist im Juni und die ist auch wichtig.
Ja,
ne? Vielleicht,
ja total.
So, und da musste er sich jetzt mit Toni Di Salvo und den ganzen Trainern, die dazugehören und den Spielern zusammensetzen und überlegen, wen geben wir jetzt zur U21-EM, bei wem macht das Sinn vielleicht auch, dass er dieses Turnier nochmal spielt, um Erfahrung zu sammeln und dann vielleicht ein Jahr später bei den Großen mit dabei sein zu können. Er hat ausgeschlossen, Wirtz und Musiala, sagt er, die sind dem Ganzen entwachsen, das teile ich zum Beispiel auch komplett. Ja. Und alle anderen, glaube ich, kommen dafür in Frage, die jetzt dabei waren, von den Jüngeren. Ja. So. Ja. Und ich bin, also spätestens ab jetzt der Meinung, ich hab mich ja schon überzeugen lassen davon, dass das vielleicht jetzt nochmal okay war, im März nochmal zu nominieren. Ich hätte es persönlich anders gemacht, 6 Neulinge dazu zu nehmen und 10 zu Hause zu lassen. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, weil ich es nicht verstehe, warum das für einen Sané oder einen Gündogan besser ist, mit Man City oder Bayern zu trainieren, als mit der Nationalmannschaft. Ja. Verstehe ich nicht. Aber haben wir jetzt nochmal so gemacht. Ab Juni darf es keine Experimente mehr geben. Das ist da bin ich wirklich besser überzeugt denn je nach diesen beiden Spielen oder nach den 10 Tagen. Du musst jetzt ab Juni die Mannschaft einspielen. Da hast du ein Jahr Zeit.
Und trotzdem hast du gesehen, Emre Can ist ein absoluter Stabilisator. Also
kann er sein.
Kannst du in der Form, in der Verfassung
immer mitnehmen.
Kannst du wieder einladen.
Musst du sogar.
Marius Wolf ist fast konkurrenzlos auf der Position, wenn man sie so interpretiert. Jetzt Jonas Hofmann, gebe ich dir recht, aber Jonas Hofmann ist dann vielleicht auch eher Mittelfeldspieler und im Zentrum sind wir eigentlich ganz gut besetzt, also ziemlich gut sogar und außen auch. Das ist Füllkrug, wir müssen mit einer neuen spielen. Ja, wir müssen mit Niklas Füllkrug spielen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei.
Das hat sich auch gezeigt, das ist auch eine Erkenntnis.
Also, das ist auch, es gibt bessere Mittelstürmer als Niklas Füllkrug, aber in Deutschland halt nicht.
Genau, aktuell.
Und, das Spiel braucht. Bayern ist eine gute Vergleichsgröße. Es gibt bessere Mittelstürmer als Eriks Maxim Choupo-Moting. Aber die Bayern fühlen sich mit einem klaren Zielspieler als Nummer 9 einfach wohler. Und dann ist Choupo-Moting die beste Lösung im Moment, die Bayern aufzubieten haben. Also spielt er in der Regel. Und du merkst, wenn er nicht spielt. So,
und das bei Füllkrug 1:1.
Das ist okay, ja. da musst du halt sagen. Natürlich ist jetzt der Havertz oder Werner oder Wirtz oder keine Ahnung, ist der bessere Fußballer, auch der teurere Fußballer im Vergleich zu Füllkrug, aber es ist keine Nummer 9 im klassischen Sinne.
Und er hat nicht das sogenannte 5 Euro ins Phrasenschwein Momentum.
Füllkrug, das kommt ja noch mit dazu.
Füllkrug hat halt den Lauf aktuell, alles was er macht, funktioniert so und
Italien ist
auch nicht umsonst so, dass der sich dann den Ball schnappt. Mit seinen 5 Länderspielen auf dem Buckel und den Elber schießt, weißt du? Da waren ja auch andere Kaliber auf dem Platz. Kimmich oder Goretzka oder Can. Ne?
Das meine ich, das zeigt ganz viel. Das zeigt ganz viel. Fülle, schießt das Ding rein, fertig.
Genau.
Ja, du schießt das rein und gut, Ende.
6 Spiele, 6 Tore.
Ja. So. Italien ist Europameister geworden vor knapp 2 Jahren, nicht weil sie die besten Spieler hatten, sondern weil sie die beste Mannschaft hatten und jeder auf seiner Top-Position gespielt hat. Das ist Fakt.
Ja, so, und da bin ich dabei. Das muss passieren jetzt ab Juni. Und das muss, Flick hat jetzt ein Jahr Zeit, aus diesen, ja, aus den Besten dann tatsächlich die beste Elf zu formen und den besten Kader. Und an der Einstellung mangelt es den Jungs ja nicht. Das habe ich auch nie bestritten. Aber es ist trotzdem immer noch so, was du gesagt hast. Du hast relativ schnell das Gefühl, das Ding kann dir komplett auseinanderfliegen, weil wir nicht stabil sind, weil wir nicht gefestigt sind, weil wir vielleicht auch dann auf gewissen Positionen eben die Qualität nicht haben, rechts, links, auch Innenverteidigung hast du jetzt gesehen, also ich bleib dabei, der stabilste von allen ist immer noch Ginter, Kehrer auch komplett überfordert gewesen, fand ich, und auch diese Abstimmung mit den Sechsern, das hat Flick explizit nochmal betont, dass diese Lücke zwischen Innen, also dass man es nicht immer nur an den Innenverteidigern festmachen kann, sondern an dem Zusammenspiel zwischen Innenverteidigern und Sechser. Das ist natürlich ehrlicherweise auch nochmal wieder eine klare Kritik gegen Kimmich aus meiner Sicht. Und da vielleicht muss man da auch nochmal drüber nachdenken, zu sagen, setzen wir Kimmich doch auf rechts, spielen in der Mitte mit einem klaren Sechser wie Can, der eher der Abräumer ist als jetzt der Spielgestalter, und setzen Kimmich nach hinten rechts und stellen.
Ja, auch okay. Ne? Auch okay. Ich glaube, dass du dir damit insgesamt keinen Gefallen tust, weil der einfach nicht so gern da spielt. Also jetzt mal notgedrungen und um punktuell zu helfen, ganz sicher. Aber entweder du committest dich, dass das dein bester, dein bester Spieler auf der Sechs ist. Dann spielt er halt einfach. Also siehe Kanté in Frankreich. Dann machst du es halt so. Also jetzt ist Kanté nochmal ein anderer Spielertyp, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
dann musst du dich auch festlegen und dann wird er nicht mehr drüber diskutiert. Und dann macht der Fehler wie jeder andere und macht gute Sachen, weil er halt der Kimmich ist.
So. Aber erstens hat das ja bei der WM dann auch gekippt. Ich erinnere dran. Und das
Zweite,
ist, wenn ich der Meinung bin, als Hansi Flick, das ist die beste Lösung, wie du sagst, für die Mannschaft. Ne? Also so wie mit Lahm damals bei der WM 2014. Dann ist es meine Aufgabe als Trainer, und das wiederum erwarte ich vom Bundestrainer dann auch, dann muss er dem Kind das halt erklären, warum das so ist und warum das so sein muss. Und dann ist mir egal, ob der das gerne macht oder nicht. Dann sage ich ihm, pass auf, entweder spielst du da, ich erkläre dir gerne, warum wir dich da brauchen. Und wenn du das nicht willst, dann musst du halt zu Hause bleiben.
Nein, du musst halt nur, da musst du halt einfach mal einen Punkt setzen. Und dann wird da auch nicht mehr drüber diskutiert, weil dann ist Schluss.
Ja, genau. Du kannst halt nicht mehr hin und her jedes Mal. Das ist
richtig.
Ja, absolut. Naja, also jetzt haben wir schon die Hälfte ist rum und wir haben noch nicht über Bayern gesprochen.
Also Bayern ist ja fast schon kalter Kaffee. Ja, ist ja so.
Ja, weil du meinst, weil es jetzt schon eine Woche her ist, klar.
Aber, ja, klar, aber ist jetzt eine Woche her, wer weiß, vielleicht was heute Abend noch passiert.
Ja.
Wir müssen uns insgesamt breit aufstellen, um für alles vorbereitet sein.
Wie war es denn für dich? Ich würde einmal nochmal zumindest, also natürlich nochmal zwei Sätze, dann lass uns vielleicht weniger über Nagelsmann, sondern eher über Tuchel reden, weil der wird uns ja noch ein bisschen begleiten.
Mutmaßlich.
Wie hast du das am Donnerstagabend, wann ging es bei dir los und bist du aus dem Bett gefallen oder wo?
Ja, ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe ja vormittags mit Nagelsmann noch geschrieben.
Ja, das sagtest du.
Und wir haben uns verabredet, es war während des Podcastes, haben wir uns quasi, also oder kurz vorher, haben wir uns quasi verabredet für den darauffolgenden Montag und um halt über das Spiel zu sprechen.
Das Spiel Dortmund und Bayern.
Genau. Einfach, weil ich ein bisschen was wissen wollte, so Leistungsschwankungen etc. Solche Sachen. Fußballerische Sachen, wo ich mir von ihm ein paar Erkenntnisse erwartet habe, die ich dann einfließen lassen kann für kommenden Samstag. Und ja, so sind wir dann auch verblieben. Montag sprechen wir. So, und dann lag ich abends auf der Couch um 22 Uhr und krieg eine Push-Up-Meldung, eine Push-Up-Mitteilung vom Kicker. Nagelsmann ist weg. Oder Nagelsmann auf der Kippe. Und dann war ich auf einmal wieder wach.
Hast du den Tisch torniert? Nee,
dann habe ich gedacht, das ist Ente oder sonst irgendwas. Dann habe ich mit ein paar Leuten geschrieben und merkte, das hat Substanz. Ja. Und dann hat irgendwie die Bild-Zeitung schon vermeldet und ihr dann auch und Sky ja auch.
Es ist
vollbracht. Also das passierte innerhalb von 25 Minuten.
Da wussten es alle, bis auf Nagelsmann selber.
Genau. Und dann bekam ich auch schon die Nachricht von Sky, kannst du morgen ins Studio kommen? Ja, so war's. Also das war alles. Das war der Donnerstagabend.
Ich glaube, wir haben ja beide wie du richtig sagst, extrem viel schon drüber gelesen, selber geredet, selber geschrieben, kurz zusammengefasst. Also mein Hauptvorwurf an den FC Bayern, der ging um die Abwicklung, weil das finde ich nach wie vor, ich habe mir dann auch echt sehr genau hingehört, als dann Brazzo und Kahn darüber gesprochen haben, wie es denn so weit kommen konnte und so weiter und so fort. Und man ist ja als Journalist da auch oft involviert in diese ganzen Vorgänge, wer was wem gesteckt hat und von wem was kam und so weiter und so fort. Fakt ist, es ist am Ende immer schlecht und das ist beim FC Bayern nicht anders als bei jedem anderen größeren Unternehmen, wenn leitender Angestellter, der jetzt keine silbernen Löffel geklaut hat, es als letzter erfährt, dass er vor die Tür gesetzt wird. Das finde ich, ist immer schlecht. Wie das dann dazu gekommen ist oder nicht und wer da was dazu konnte oder nicht. Ich glaube, da bewegen wir uns dann wieder zu sehr im spekulativen Bereich. Fakt ist, unterm Strich darf das dem FC Bayern, meine Meinung, sollte das nicht passieren. Dass in dem Fall der Trainer angerufen wird schon von Journalisten, die es wissen und er weiß davon noch nichts.
Und trotzdem weißt du, wie gesprächig diese Branche ist. Und wenn innerhalb von 2 Tagen, ne, ein Vertrag zusammengeklopft wird, dann kommt es automatisch, was ja eine Rekordzeit ist, das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also kannst du in 2 Tagen eigentlich keinen Vertrag mit dem Volumen machen, mit allen hätte, wenn's wäre. Also da sind Juristen, hängen da mit drin, da hängen, weiß ich, möglicherweise Dolmetscher mit drin, da Berater hängen da mit drin, da geht's ja um ganz viel. Also das ist ja Vollzug ist ja nur das, was die Öffentlichkeit erfährt. Was dahinter arbeiten ganz viele Menschen an komplexen Vertragswerken, die sich ja nebenbei bemerkt in allererster Linie auch schon mit der Auflösung befassen.
Ja.
Also mit dem Handling bei Auflösung. Ich schließe nicht aus, ne, dass das einfach eine unbewusste Indiskretion war, die dann dazu führte, dass dieses Gerücht das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Ich unterstelle jetzt noch nicht mal Kalkül von irgendeiner Seite. Also es ist ja, wird ja in dem Zusammenhang wird ja immer Zahavi genannt, ne? Pini Zahavi, der Berater.
Der Piranha.
Dass der es als zusätzliches Druckmittel benutzt hat. Du kannst es nicht komplett ausschließen, aber es ist halt einfach. Keine Ahnung, also bei Spielertransfers sind Ärzte mit drin, da sind Arzthelferinnen mit drin. Also das ist wirklich, und diese Kanäle, das weißt du besser als ich, die sind halt ewig bespielbar.
Die sind ewig bespielbar, definitiv.
Es kann eine bewusste Indiskretion sein, es ist aber auch nicht auszuschließen, dass es eine unbewusste Indiskretion war. Und dann ist das Gerücht in der Welt. So, und das ist, also ehrlicherweise kann ich das weder nachvollziehen, noch könnte ich jetzt sagen, das ist so.
Aber deshalb habe ich auch gesagt, ne, ich sage, alles, was wir da jetzt rein interpretieren, ist genau, wie du sagst.
Interpretation.
Im spekulativen Bereich, ich bleibe dabei, Bayern muss es irgendwie. Das ist halt auch deren Verantwortung mit, dass sie es anders lösen, sodass Nagelsmann in dem Fall, wenn wir jetzt mal bei den konkreten Personen bleiben, in dem Fall es nicht als letzter erfährt. So,
das ist so. Ja. Und das ist häufig genug funktioniert es auch. Aber das ist natürlich auch wirklich High Risk, was die Bayern da machen. Ja. Also du fasst im Prinzip eine Personalie an, die so heiß ist, dass du im Prinzip riechen kannst schon von Weitem, was für eine Sprengkraft die hat. Jetzt verhandelst du mit der Tuchel-Seite, jetzt verhandelst du so einen Vertrag mit einem Volumen, weiß ich nicht, deutlich jenseits der 20 Millionen all in all. Du weißt es dann nicht sicher, du weißt auch, das Ding kann auch kurzfristig platzen. Und du brauchst ja auch deinen Übungsleiter Nagelsmann dann, den du nicht verprellen willst. Also das, was eigentlich passiert ist, es wurde vieles von dem sichtbar, plötzlich, unfreiwillig sichtbar, was im Rahmen solcher Verhandlungen, / Sondierungsgespräche Usus ist. Also was ich damit sagen will, ist, dass sich die Bayern-Seite umguckt mal, dass sich ein Fußballverein umguckt, um nach Alternativen zu suchen, um für den Fall der Fälle handlungsfähig zu bleiben, ist Tagesgeschäft. Also du erwartest ja auch von einem Verein, insbesondere in dieser Größe, aber nicht nur in der Größe, sondern auch in kleinerer Größe, dass sie handlungsfähig sind, sollte auf der Trainerposition was passieren.
Ja, und du kannst ja, wenn solange so eine... Und
deshalb musst du hinter den Kulissen ja einfach völlig unverbindliche Sondierungsgespräche führen.
Ja, erst recht, wenn so ein Top-Trainer auf dem Markt ist, ne?
Und auch noch in der Stadt wohnt. Ja. Also, dass man sich da mal austauscht, halte ich für völlig normal. Ich halte es, ohne dass ich es weiß, auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass das schon im Februar passiert ist. Also quasi vor dem Paris Saint-Germain-Spiel.
Einfach um mal abzuklopfen.
Also, das für den unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes, Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke fallen. Das muss halt gewährleistet sein. Das gehört mit dazu.
Ja, weil zumal du hast recht.
Bayern oder Sandhausen oder Heidenheim, du musst damit rechnen, also auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass du am nächsten Wochenende einfach 7-0 verlierst und was tun musst.
Ja, und wir waren uns ja einig, Wolf, dass wir beide gesagt haben, wenn das Ding gegen Paris nach hinten losgeht, dann könnte es eng werden, so für Nagelsmann. Ja. Ne? Und jetzt ist es, obwohl es funktioniert hat, also obwohl er weitergekommen ist, souverän, zu null, ist er rausgeflogen. Das heißt, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es dann erst recht passiert wäre. Muss man ja jetzt mit dem Kenntnisstand von heute sagen, dass es auf jeden Fall passiert wäre, wenn sie dort rausgeflogen wären. Und dann, hast du völlig recht, hätten sie eigentlich ja auch schon vorbereitet sein müssen. Also
genau. Das meine ich. Und da ist ja, da wurde ja immer beteuert, die Trainerdiskussion wird von außen gemacht, die führen wir im Verein nicht.
Ja.
Das ist einfach, also das ist einfach typischer Sprech.
Das ist typischer Sprech, aber auch in dem Ausmaß schon denkwürdig, ne? Zum Montag im Kicker, Herbert Heiner, genau mit den Aussagen, die du gerade zitiert hast.
Und ja, jetzt hat er ja gesagt, er hat das vor dem Leverkusen-Spiel gemacht und das Leverkusen-Spiel ändert alles. Also eine 1-2-Niederlage wird quasi behandelt in München, als hätten sie 7-0 verloren.
Ja,
also das ist es ja im Grunde. Und aber alles andere, ob der im Skiurlaub, aber Nagelsmann wurde eiskalt erwischt.
Ja, das ist
Zeitpunkt
Fakt.
Das ist Fakt. Und der Zeitpunkt ist irre überraschend.
Ja, auch das ist Fakt. Ja.
Es zeigt ja, dass da eine gewisse Panik offensichtlich herrscht hinter den Kulissen. Und dass also jetzt der Zeitpunkt sein soll, vor dem Spiel, dass du im Prinzip, wenn du es gewinnst, also wenn die Bayern das Spiel gegen Dortmund gewinnen, sind sie mit 2 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze nach 26 Spieltagen. Also da frage ich mich dann, also wenn es so kommt, wir werden es ja nie erfahren, ja, das ist ja hypothetisch, aber dann frage ich mich, und sie stehen im Viertelfinale gegen Manchester City, und sie stehen im Viertelfinale gegen den SC Freiburg. Was erwartest du?
Also du meinst, was hätte man denn noch mehr?
Also was hätte man noch mehr rausholen sollen? Es waren ganz viele Spiele dabei, wo die Bayern ein Torschussverhältnis hatten von 375-2, die sie nicht gewonnen haben. Ehrlicherweise war Leverkusen nicht gut.
Ja, also ich höre da raus.
Aber man muss halt schon auch mit einbeziehen, dass ich bezeichne es immer so als die Tücken des Alltags. Damit haben auch schon andere Spielergenerationen der Bayern einfach Probleme gehabt, sich dann für Bundesliga-Aufgaben zu motivieren. Aber wenn du siehst, dass die Spitze ja immer funktioniert hat, siehe 3-0 gegen, oder häufig meistens funktioniert hat, siehe 3-0 gegen Union, siehe Weiterkommen gegen Paris Saint-Germain, siehe Barcelona, siehe Inter Mailand, siehe. Also es gibt genug Beispiele. Dann frage ich mich, warum das Zutrauen fehlt. Das,
Und dann muss es tiefer,
die Überzeugung fehlt. Es war für mich total nachvollziehbar, dass die Nagelsmann einen 5-Jahres-Vertrag geben, weil du halt wusstest, das Thema Neuer kommt, das Thema Lewandowski kommt, das Thema Müller kommt, möglicherweise kommt das Thema Kimmich auch noch in dem Zeitfenster. Einfach aufgrund Verträgen und aufgrund Vertragslaufzeit etc. etc. Nee, Kimmich nicht, der ist wirklich erst 6-27, also da nicht, aber gerade so die tragenden Säulen der letzten Jahre, das geht halt nicht geräuschlos. Das ist schwer und deshalb legst du es ja auf 5 Jahre an. Aber es herrschte offensichtlich eine gewisse Panik vor, so interpretiere ich es, in der Saison komplett leer auszugehen.
So muss man es interpretieren, ja. Und dann halt die Nebengeräusche, sage ich jetzt mal, angefangen von Stichwort Bildreporterin, Harley Davidson, Training, Skiurlaub, trotz Niederlage. Das sind dann Forscheraussagen, Schiedsrichter bepöbeln und so weiter. Ne? Das sind jetzt dann, ich glaube, das ist dann der zweite Case, der dann irgendwo da steht, neben dem Sportlichen.
So. Ja, total. Also das kommt ja, also das ist ja dann, aber das sind ja Nebengeräusche.
Ja, genau.
Das ist ja, wenn es läuft, ist es super cool. Guck mal, der coole junge Trainer fährt mit dem Skateboard durch dieselbe Straße und mit der Harley.
Wieder weg.
So, fährt wieder weg und toller Typ und guck mal, geht in die Berge und geht Skifahren und ist aktiv und keine Ahnung. Ja, aber das ist ja nicht der, das kann ja nicht der Hauptgrund oder der Hauptauslöser
sein. Ja, das ist eine Mischung wahrscheinlich aus allem. Ne? Und dann zum letzten Punkt, da können wir dann auch, müssen wir den Deckel dann auch langsam zumachen, mit Blick auf Samstag. Ja. Thomas Tuchel, die Braut, die vielleicht noch schönere Braut, war halt verfügbar, so, und
war halt verfügbar und möglicherweise gab es da tatsächlich einen zeitlichen Druck, ohne dass ich jetzt auch da behaupten würde, dass das bewusst eingesetzt wurde, weil das weiß ich einfach nicht, aber
Fakt
natürlich
ist,
Fakt ist, dass mit der Tuchel-Seite natürlich Sondierungsgespräche geführt werden, weil er ist auf dem Markt, er ist ein großer Trainer, große Vereine fragen nach, Thomas, wie sieht's denn aus?
Ja, und nach allem, was ich weiß, ist es so, dass es ja durchaus im ersten Szenario auch oder ein erstes Szenario gegeben hat für Sommer. Ne? Und da wird dann plötzlich ein Schuh draus zu sagen, okay, was hieße das jetzt? Für uns kann das dann auch sein, dass sich das bis Sommer wieder ändert, wenn der Nagelsmann die Champions League gewinnt und das Triple holt und weiß ich nicht was. Kann ja auch alles passieren. Ist es dann wieder hinfällig? Umgekehrt.
Ja,
sagt die Tuchel-Seite vielleicht, dann gehe ich halt zu Tottenham, habe ich jetzt hier unterschriftsreifen Vertrag vorliegen oder was ist mit Real Madrid?
Habe ich gar nicht vorliegen, sondern die haben natürlich auch nachgefragt, weil auch da könnte was passieren, da ist ja der Informationsstand, die sind ja von ihrem Informationsstand der Regel weiter, als es die Öffentlichkeit ist.
Ja.
Also, die wissen dann vielleicht schon, dass in Tottenham mit Conte mit hoher Wahrscheinlichkeit was passiert. Wird so zur Verfügung stehen. Ich meine, der wird 3 Tage später wird er freigestellt.
Ja. Hat auch lange gedauert in dem Fall. Also hätte man auch.
Ja, aber, aber ich bin mir sicher, dass die hätten ja was falsch gemacht bei Tottenham. Die wussten die Entwicklung, die kannten diese Pressekonferenz, wo er alles ins Achtung gestellt hat, womit eigentlich klar war, du kannst sie nicht halten. Also du wirst diesen Trainer wirst du dir nicht erlauben können weiter.
Ja, und, der hat ja den kompletten Verein zerlegt.
Im Prinzip. Ja, wirklich. Der hat alles auf links gezogen. Alles Quatsch, alles Scheiße, alles Schrott.
Und immer der Verein wird nie was gewinnen, auf gut Deutsch.
Ja, so. Genau. Und das heißt, natürlich muss sich Tottenham dann in dem Moment überlegen, das können wir uns nicht gefallen lassen, aber wir gucken mal. Und dann werden die Schubladen aufgemacht, die Gespräche, die geführt wurden, und gesagt, wie sieht es denn aus bei euch? Und dann sagt die Tore-Seite, warte mal, ich krieg gerade einen Anruf aus München.
Hassan steht hier, Hassan.
Also, pass auf, das ist mit Sommer, ehrlicherweise könnte sein, dass in Tottenham was passiert. Und damit wissen sie, jetzt gibt es eine plötzliche Tempoverschärfung.
Ja, neue Situation, neue Ausgangslage. Ja,
und dann müssen die sich intern einig werden. Ja, willst du es machen? Hättest du Bock? Hättest du mehr Bock auf München oder willst du nochmal nach London? Und dann sagt er, naja, also wenn ich die Kinder jetzt hier schon wohnen habe, wird es Sinn machen vielleicht. Also es wäre schön. Ja gut, dann müssen wir mal sehen, dass wir was gestrickt kriegen.
Zumal ja der, ist ja ähnlich wie bei Nagelsmann, auch wenn Tuchel jetzt nicht aus München kommt, die Nähe zum FC Bayern oder der Traum, eines Tages mal den FC Bayern zu trainieren, der war ja, da hat er auch nie einen Hehl draus gemacht. Ne? Also das war ja schon durchaus bekannt. Man war sich 2018 schon mal, sehr, sehr weit. Damals ist es eigentlich nur daran gescheitert, dass Uli Hoeneß zu lange gezögert hat. Und der wiederum, den hat Tuchel jetzt in seiner, wie ich fand, übrigens bemerkenswerten Antritts.
Fantastisch.
Oder viel besser kannst du es nicht machen.
Fantastisch.
Hat der Hoeneß auch mehrfach erwähnt, was auch auffällig war, weil Uli Hoeneß natürlich erstmal ob seiner Funktion jetzt nicht zwingend damit zu tun hatte. So. Und,
ja, aber er muss ja seinen Segen geben.
Der muss seinen Segen geben, absolut. Ja. Aber es ist auch kein Zufall, glaub mir, dass Tuchel ihn dann namentlich da nochmal drauf hingewiesen hat.
Ja, weil der ruft dann an. Er ruft ihn dann an. Dann ruft dich eine unterdrückte Nummer an zu einer war völlig gottlosen Zeit. Und dann ich habe es ja selbst erlebt. Und dann sagst du, ja, alles klar. Ich kann schon sagen, dass du der Matze Knob bist. Nein. Ich bin nicht Matze Knob.
Ich bin's
wirklich.
Okay,
dann bist du vielleicht Jörg Knör. Nein. Es ist auch nicht Jörg Knör.
Jo, was sagst du? Ich hab mir noch mal einmal den Start von Tuchel rausgesucht, Wolf.
Ja.
Bei 2015 BVB, 11 Siege in Folge.
Ja.
Saisonstart. 2017 Paris, 6 Siege in Folge. Mhm. Ab Einstieg bei Chelsea, 14 Spiele unbesiegt, davon 10 Siege.
Ja.
Spricht erstmal viel für einen Schnellstart. Der wird jetzt ja nicht viel ändern, ne? Also glaube ich, in den ersten Tagen. Was ist heute Donnerstag? Heute, vielleicht morgen, das erste komplette Training mit der Mannschaft.
Heute, erste Trainingseinheit, morgen zweite.
Samstagsspiel.
Zweimal ein Video dabei. Die kriegen individuelles Zeug zugeschickt, Samstagsspiel. So. Das kann er einfach. Also, das hatte bei Chelsea wirklich, Chelsea war die Situation deutlich komplizierter. Es war wirklich deutlich komplizierter. Und er guckt auf den Kader und sagt, das setzt die Leute nach ihren Stärken ein und wir müssen und sagt ihnen so, wir müssen jetzt Spiele gewinnen und zwar alle. Also die Zeit ist jetzt noch mal ein bisschen kürzer als Chelsea, da war irgendwie Neujahr so und dann setzt er jeden auf seine Position und fängt dann langsam an auf der Basis Dinge zu entwickeln und bei Chelsea ehrlicherweise ist er ja so ins Ziel gekommen, wie er angefangen hat und war am Ende Champions League Sieger.
Ja.
Also das Tuchel ist einer, der für die Kategorie Vereine Bayern München in Frage kommt. Fakt.
100 pro.
Von der Sorte gibt es nicht viele.
Fakt. Genau. Auch
du musst,
ja.
Du musst das Besondere haben, du musst das Besondere mitbringen. Und das haben einfach, deshalb gibt es Welttrainer und große Trainer und deshalb gibt es normale Trainer, die dann auch gut sind, aber die dann halt mit solchen Clubs Probleme haben. Du musst bei Vereinen wie Bayern München oder Real Madrid oder Barcelona oder Manchester United oder Manchester City oder Chelsea oder so, musst du eben auch bereit sein, Kompromisse einzugehen, die diese Clubs qua Größe einfach mitbringen. Paris Saint-Germain, so. Du weißt, du hast Super-Egos, die du orchestrieren musst. Die musst du auf der einen Seite zufriedenstellen, auf der anderen Seite musst du von ihnen profitieren. Du hast einen Inhaber, der dir möglicherweise die Dollarscheine vorzählt, die er investiert hat und gesagt hat, wo sind meine Millionen? Du hast starke Meinungsträger im Hintergrund, die du in irgendeiner Form abholen musst. Das ist einfach, das ist nochmal ein besonderer Schlag Trainer. Und da gehört Tuchel mit dazu.
Ja, alles richtig. Also ich, was ich vielleicht noch hinzufügen würde, ist, diese besonderen Trainer, die du gerade aufgezählt hast, die ja dann eben auch meist für besondere Vereine in Frage kommen, die haben, sag mal so, das sind halt auch meist Charakterköpfe, ne? Das sind halt Leute, die ihren eigenen Kopf haben, und dazu zählt Tuchel sicherlich auch. Also ich habe damals in Dortmund sehr nah, das habe ich schon öfter erzählt, das alles mitbekommen, wie das da abgelaufen ist. Der Kontakt ist auch immer irgendwie geblieben, habe das alles sehr genau beobachtet. Man ist mit Sicherheit, auch beim FC Bayern, wird man das alles wissen, dass Tuchel da mitunter schwierig ist, aber nenn mir einen großen Trainer, der eben nicht schwierig ist. Damit fängt es mal an.
Absolut.
Und das Zweite ist, ich glaube, dass Tuchel wirklich, und das haben die Bayern ja auch mehrfach betont, zu Recht betont, über die beiden Clubs wie der Größenordnung PSG und Chelsea mitsamt den Investoren und Besitzer und Sportdirektoren, die da rumrennen, mit den Spielern, Neymar, und ich musste nicht alle aufzählen, da kann dich jetzt so viel auch nicht mehr schocken. Und ich glaube, dass Tuchel da echt auch was mitgenommen hat. Also der hatte schon, es hat immer gekracht, es hat in Mainz gekracht, ja. Es hat in Dortmund gekracht, es hat bei PSG gekracht, es hat bei Chelsea gekracht. Aber das muss ja nicht immer negativ sein. Denn wenn du rein mal unterm Strich guckst, war er halt bei allen Clubs auch über alle Maßen erfolgreich.
Kein Widerspruch.
Ja.
Kein Widerspruch. Das meinte ich mit, du musst Kompromisse schließen, die halt typisch sind für solche Vereine. Und es ist jetzt, also mich hat eher überrascht, dass so im Nachgang, dass Ancelotti in München nicht funktioniert hat, weil er es überall sonst konnte, theoretisch. Das war mir, das hat mich überrascht, weil ich dachte, Ancelotti ist genau der Richtige. Aber okay, sei es drum. Das geht dann auch mal schief. Deshalb auch Tuchel wird feststellen, dass es hier in München Sachen gibt, die er so bei anderen Clubs noch nicht gesehen hat.
Ja.
Aber das weiß er im Zweifel, weil er aus diesem Land kommt und eben den FC Bayern kennt.
Glaube ich auch.
Und dass sich da auch eben Leute ohne Amt in München einfach ungefragt zu Wort melden.
ja, das.
Und er muss sich dann mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Das ist halt so.
Es wird lustig und spannend, das kann ich versprechen.
Ja, definitiv. Aber ich traue es ihm hundertprozentig zu, und ich glaube, dass es die Aufgabe für Dortmund eher schwieriger als leichter macht.
Das wäre jetzt noch meine letzte Frage gewesen. Wie glaubst du, geht Dortmund damit um, mit der ganzen Entwicklung?
Also das Beste wäre, sie würden sich voll auf sich konzentrieren. Es ist jetzt schwer und schwierig gewesen, in der letzten Woche sich nicht damit zu beschäftigen, weil es halt, weil es natürlich auch mega, mega spannend ist, weil es so mega überraschend und mega aus der kalten Hose kam. Aber nichtsdestotrotz darf Dortmund eins nicht vergessen. Also, sie haben den Lauf und die Konstanz, nach der Bayern München sucht. Und der Grund ist Qualität.
Ja, ich glaube, genau. Ich glaube, das.
Du musst dir das eigentlich auf die Fahne schreiben, dass du eigentlich diesen Vorteil hast. Vielleicht ist es der einzige Vorteil, aber das ist ein nicht unwichtiger Vorteil, dass du das Momentum eigentlich auf deiner Seite hast.
Und du musst eigentlich weglassen, dass dir auch ein Unentschieden reicht, sondern im Grunde muss es Dortmund gelingen, da weiterzumachen, wo sie vor knapp 14 Tagen aufgehört haben.
Ja.
Als sie den FC auseinandergeschraubt haben. Das muss gelingen. Das ist, wenn das gelingt, haben sie eine echte Chance.
Prognose, meine Prognose zum Abschluss, bevor ich dann auch schweige für alle Zeiten, es wird ihnen nicht gelingen. Ich glaube, dass es ziemlich deutliche Geschichte wird in Richtung des FC Bayern, aber es ist und bleibt natürlich auch nur eine Prognose. Hiermit verabschiede ich mich, würde noch das letzte Wort an Wolf Fuß übergeben.
Also ich werde in meiner mir eigenen Art in solchen Spielen auf ein 2:2 tippen, auch in eigenem Interesse. Ich glaube, es werden viele Tore fallen. Ich glaube, der Bayern wird nicht zu Null spielen. Und dann wird wirklich ganz viel davon abhängen, wie Dortmund diese Aufgabe hier angeht. Mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers, dann kann es schwer werden für die Münchner. Oder mit, so wie so häufig in den letzten Jahren, zu viel Angst, dann kann es schlimm werden für Borussia Dortmund.
Bessere Schlussworte kann man nicht finden.
Doch, man kann, nur nicht wir.
Ich wünsche euch was, bleibt uns gewogen nächste Woche, gleiche, selbe Zeit, selber Ort, wie immer ab 18 Uhr Donnerstag, eine Halbzeit mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp. Ein gutes Topspiel.
Yes, nächste Woche komme ich aus Leipzig.
Pokal, richtig, geht's ja auch schon wieder zur Sache. Sprechen wir dann drüber. Wolf, viel Spaß beim Topspiel, viel Spaß beim Pokalkracher und dann
hören
wir uns nächste Woche.
Ich freue mich schon. Bis dann, schöne Woche, sportlich bleiben. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.